der zurückgeht. Der hat sich in wenigen Monaten dahin bewegt, dass der Antrag vom Referat gegen Antisemitismus auf eine Unvereinbarkeit mit Palästina spricht Freiburg abgelehnt wurde, in dem drin stand: Terror ist schlecht, Hitler ist schlecht. Ich sehe nicht wirklich, wie irgendein Appell an den Sturer sinnvoll ist. Ich wünsche mir einfach nur, dass in der Zukunft irgendeine Entwicklung stattfindet, dass entweder auf den Sturer eingewirkt wird oder vielleicht doch ein Wunder passiert und der Sturer vielleicht doch seine Meinung ändert. Das sind alles Erwachsene, mündige Menschen, die können auch mal gucken, was sie da machen und wie sie sich äußern und was für Konsequenzen ihre Taten und Worte für jüdische Studierende an der Uni haben.
Eine jüdische studierende Person von der Uni Freiburg berichtet über ihre Wahrnehmung des aktuellen Konflikts und der aktuellen Aktivitäten pro-israelischer Initiativen. Mit diesem Interview, ihr hörtet hier nur einen Ausschnitt, das übrigens anonymisiert wurde, geht das Infomagazin am 13. Mai 2024 bei Radio Dreieckland zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio Freiburg. Wir haben heute den 13.05. Es ist 19.02 Uhr. Ihr hört uns auf der 102,3 im Radio Dreieckland live ins Studio gehackt. ihr hört uns vielleicht auch auf rdl.de im Livestream oder wenn die, wie heißt es immer schön, wenn die Verzögerungen im Betriebsablauf beseitigt sind, eventuell auch wieder irgendwann im Podcatcher eurer Wahl. Das kriegen wir dann nochmal irgendwie gelöst. Da war was.
Dieses RSS, diese
diese Zukunftstechnologie RSS. Mit mir im Studio und am Mischpult und am an der Tastatur Diskettenkapitän
Fussel. Uiuiui. Genau, und an dem anderen Mikrofon der SMTV.
Guten Abend zusammen. Traditionell fangen wir ja immer mit so ein bisschen Termin und Rückschau an. Wir hatten ein sehr leckeres Kaffeekränzchen, wir hatten viel Spaß, wir hatten einen sehr schönen 1. Mai, da haben wir aber, glaube ich, schon mal was erzählt oder auch nicht.
Nee, wann denn?
Wann denn, stimmt. War sehr schön. Wir hatten Pong auf der Theke. Menschen hatten viel Spaß. Wir haben Getränke verkauft. Das war ein sehr schönes Fest. Das war sehr gut besucht. Das war trotzdem angenehm ruhig. Ich glaube, viele trotz Menschen hatten viel Spaß.
Ja, wegen die Wetter.
Naja, also beides, ne? Weißt ja nie so. Ne?
Ja.
Ob dann irgendwelche Randale-Geschwister irgendwie auftauchen. Sei sie jetzt und in Uniform kommen, oder ohne oder sonst was.
Nee, es war sehr angenehm. Also alle Leute wollten Spaß haben, die da waren.
Ja.
Und wollten sich benehmen. Das war gut.
Das fand ich eigentlich auch, genau. Also es war sehr angenehm. Dann gab es doch mit Sicherheit noch irgendwelche Dinge.
Es gab das Hexentreffen, das ist immer am zweiten Donnerstag.
Genau, da könnte man mal wegen Werbung machen. Flinters Welcome.
Ja, genau. Also alle queer, finta-offenen Menschen oder nicht-cis-männlichen Menschen vor allen Dingen sind herzlich eingeladen, jeden zweiten Donnerstag bei uns in den Chaos Computer Club. Und dann ist meistens sehr nett, bisschen snacken, bisschen Limo trinken, austauschen.
Ich war nie da.
Mit ohne Männer, ich auch nicht.
Aber man hört Gutes.
Man hört Gutes, genau.
Genau.
Ist dann wieder im Juni sozusagen, am 7. Juni, oder?
Müsste. Nee,
am 13. Juni.
Am 13.
Ja. 13. Juni, zweiter Donnerstag im Monat.
Genau. Kommenden Donnerstag ist Kneipe.
Ja. Ne? Chaos Meets Reality. Der Chaos Computer Club macht einmal im Monat Kneipe im Strandcafé, jeden dritten Donnerstag. Ab 20 Uhr für euch, mit euch. Genau. Da könnt ihr vorbeikommen. Wir machen meistens so ein bisschen LEDs in die Bäume und haben dann von 8 bis 1 Uhr machen Quatsch. Schauen wir mal, was die Charts, das Beste aus den 80ern, 90ern
und der Nuller.
Spiel es noch einmal, unser Lied.
Sonntags wie immer 15 Uhr netzpolitisches Kaffeekränzchen. Könnte sein, dass es am GPN-Wochenende, kommen wir gleich zu, vielleicht ein bisschen dünner wird.
Zur Verzögerung im Betriebsablauf.
Zur Verzögerung im Kaffee- und Kuchenbereich kommt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass irgendwie Einzelne da bleiben und das dann trotzdem funktioniert.
Da ist auch, wir sind die Brandmauer-Demo. Also du meinst jetzt den 2. Juni. Also da ist so oder so, vielleicht sollten wir da eher so einen Abend, also ist das Gegenteil von Branch. Das ging halt.
Ein Dinner.
Oh Gott, so gleich.
Nee. Wird man sehen, ich bin eh nicht da. Verschiedene andere wahrscheinlich auch nicht. Schauen wir mal. GPN ist in Karlsruhe die Gulasch-Programmiernacht. Unter gulas.ch findet ihr weitere Informationen. Kostenfreie Veranstaltung in Karlsruhe rund und im ZKM. Haben wir, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Dürfte schön werden, lohnt sich.
Auch als Tagesausflug.
Genau.
Ja. Parallel dazu im ZKM meistens digital affine Ausstellungen, die man dann auch meistens kostenfrei gleich mit besuchen kann.
Genau. Und ich glaube, da ist dann auch nochmal irgendwie um den Dreh rum, war auch nicht noch was mit der Verhandlung vom RDL?
Das ist, da habe ich einen Lapsus gehabt, das passiert alles bis dahin sozusagen. Bis dahin ist rum, aber da können wir uns dann gemeinsam üben im Strahlkotzen oder Party machen.
Alles klar, klingt
das,
gut.
Könnte sein, dass es soweit dann schon rum ist. Aber es ist am Samstag in Karlsruhe, falls ihr das verknüpfen wollt mit was anderem Netten, noch CSD. Christopher Street Day Pride Parade.
Okay, und falls ihr an dem Wochenende noch nichts vorhabt und es euch weiter wegtreiben sollte, es findet in England das Electromagnetic Field statt.
Das wäre auch schön.
Das EMF, ein sehr schönes Camp, sehr guten Ruf. Ich war leider noch nie da. Ist aber, glaube ich, auch schon wieder ausverkauft. Also insofern.
Das ist immer ratzfatz ausverkauft. Und wenn du nach England willst, da kommst du mit deinem Perso ja nicht so weit. Das ist ja auch wieder.
Ja, aber ich glaube, man braucht noch kein Visum, oder?
Ja doch, du kriegst es halt reingestempelt sozusagen.
Ja, aber du musst es noch nicht so beantragen vorher.
Das ist so ein Autovisum gelöst.
So ein Autovisum gelöst. Genau, aber am besten dann den plattgemachten Rechner mitnehmen, nur ein wenig sanfte christliche Rockmusik und seichte Pornografie drauf, weil ihr müsst im Zweifelsfall am Eingang nach Great Britain euer Passwort abgeben.
Stimmt, da gibt es Erzwingungshaft für Nicht-Abgeben von Passwörtern.
Genau, und zwar eine zeitlich nicht begrenzte.
Oh, ja. Das, schönes Passwort haben Sie da. Müssen das auch nicht sagen.
Schönes Land haben Sie da, aber vorbeikommen.
Ja, das ist was, ja, was sich so manche EU-Leute ja auch manchmal überlegen. So, ne? Wie kriegen Sie das jetzt aufgebrochen mit diesem Signal und so und dieser Ende-zu-Ende-Verschlüsselung?
Ja, und jetzt kamen sie wieder irgendwie auf den Trichter, dass dann diese Chatkontrolle nur noch für Bilder und Videoinhalte gelten soll, aber nicht mehr für Text, wo man sich dann auch fragt, wer hat denn da wieder den Lack gesoffen? Naja.
Ja, das ist ein sinkendes Schiff retten oder so ähnlich.
Ja, aber das fanden sie, glaube ich, eher alle Mist. Apropos sinkendes Schiff, hast du gesehen, wer weiter sinkt und vor Gericht nicht gewonnen hat? Die AfD. Die werden ja vom Landesverfassungsschutz unter Beobachtung als Verdachtsfall geführt und haben dann dagegen geklagt. Und der Volksverpetzer hat da sehr schöne Berichterstattung drüber gemacht. Ja. Und haben die Richter wohl jetzt gerade sehr deutlich klargestellt, dass das auf jeden Fall zu Recht passiert und die Verzögerungstaktik mit haufenweise Anträge und Befangenheitsanträge und hier und da und so weiter nicht gezogen hat.
Das ist lustig, ne? Die machen den gleichen Scheiß, den Trump in der USA auch macht, so Verzögerung und hier noch und da noch irgendwas Absurdes und so.
Ja.
Aber reiht sich nicht ein in diese, ne? Manche Leute von denen das ja offiziell auch Nazis nennen. So, ja. Ne? Das ist ja...
Das Gesamtbild ist stimmig.
Die Gesamtscheiße stinkt. Also Scheiße stinkt.
Genau, es müffelt.
Ja.
Gut, haben wir Themen?
Ich glaube, du hast da so ein riesen Pad aufgemacht oder so ähnlich, habe ich gehört.
Genau, wir haben da immer so ein kollaboratives Werkzeug, das in dem Fall aber eher ein Mono, aber ist ja nicht schlimm.
Ja, wir können ja aus dem Netz, aus dem Plaudern?
Aus dem Nähkästchen plaudern.
Nähkästchen plaudern, genau. Normalerweise werden unsere Sendungen vorbereitet mit einem Pad, da schreiben wir kollektiv rein, was wir so an Themen haben.
Da sammeln wir Themen.
Wir haben ewig Links, viele Bookmarks Themen. Auf Mastodon, Social, Social. Genau, und dann gehen wir durch die Sendung wild.
Richtig.
Mit so Sparing-Partner gleich.
Richtig, genau so läuft das.
Und nur falls ihr mal mitmachen wollt oder so.
Dann sagt mal Bescheid. Ansonsten, ich bin vor ein paar Tagen erst, die gibt's schon länger. Ich bin aber vor ein paar Tagen drüber gestolpert und zwar gibt es eine Meine Umwelt-App. Das klingt schon wieder sehr nach Bürokratie. Ne?
Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht?
Die ist in den Bundesländern Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen verfügbar. Und bereitet so ein bisschen offene Daten von den entsprechenden Ländern auf und kann man sich in der App angucken. Und ich habe drüber gestolpert, weil es irgendwo eine Meldung gab, dass die asiatische Hornisse jetzt ihr Unwesen treibt.
Und neben der Tigermücke jetzt auch.
Genau, und dass man doch, wenn man eine asiatische Hornisse sieht, dann möge man das doch bitte melden. Und die Meldung kann zum Beispiel über genau diese Meine Umwelt-App erfolgen. Und dann habe ich mir die mal angeguckt und dann habe ich gesehen, okay, die hält sich vornehm zurück mit irgendwelchen Zugriffen und Datenschutzgeschichten. Das sah schon mal ganz gut aus. Und dann habe ich mir die mal spaßeshalber angeschaut. Und neben diversen Artenfunden, die man darüber melden kann, so Ambrosia, asiatische Hornisse, Feuersalamander, Gottesanbeterin, Hirschkäfer, Laubfrosch und die Weinbergschnecke, gibt es da so ein paar ganz spannende Dinge, nämlich Karten zum Beispiel zum Thema Energie, nämlich das Solarpotenzial auf Hausdächern. Mhm. Und du kannst auf einer wunderschönen OpenStreetMap-Karte runterzoomen bis auf Häuserlevel und anschauen, wie hoch das Potenzial, oder ist, glaube ich, nur so dreistufig, aber auf jeden Fall schon mal ganz gut einschätzen.
Also, ob das jetzt eine sehr gutes
sehr gute Lage, mittelgeeignet
oder geht schon noch.
Müsste man vor Ort mal überprüfen.
Ja.
Und ich meine, die Satellitendaten sind da, ne? Also sowas ist eine Aufbereitung schön. Auch wo zum Beispiel Windkraftanlagen stehen. So verschiedene. Auch,
wo sie sollten?
Oder? Nee, leider nicht. Also auch nicht Windkraftpotenzial. Das hätte ich ja sehr spannend gefunden. Und dann in Bayern, genau. da komme ich später noch zu. Zum Thema Hochwasser, was ja auch so spätestens seit der Ahrtal-Nummer ein bisschen rumgeht und wir jetzt auch zukünftig so in Sachen Klimakatastrophe vielleicht ab und zu mal ein bisschen gucken wollen, wo wir unsere Häuschen hinbauen oder ob wir vielleicht schon mal ein paar Sandsäcke füllen und Vorrat legen wollen. Es gibt dann so Overlay-Karten. Ja,
wenn die Dreisern so richtig abgeht, dann ist auch nicht lustig. Und dann, wenn die Flutungspolder, wir haben ja viele Flutungspolder um Freiburg, aber vielleicht reichen die irgendwann auch nicht mehr.
Also für Freiburg selber ist es halt, sieht es eigentlich ziemlich gut aus, ja, weil sie hier ja sehr, sehr tief liegt. Also da ist ja dann immer nur die Radwegsinfrastruktur im Eimer.
Ist dann immer nur so, nee.
Und man kann sich da verschiedene Overlay-Karten einblenden lassen, eben für verschiedene Hochwassersituationen. So, da gibt es dann so diese Standard, was alle 10 Jahre kommt, was alle 50 Jahre kommt, was alle 100 Jahre kommt. Die berüchtigte Jahrhundertflut.
Und das muss man dann durch drei teilen oder so.
Und sie haben noch Überflutungsfläche HQ extrem. Das ist dann wohl so wirklich als Maximalereignis. Das ist ganz spannend, kann man sich mal angucken. Auch zum Beispiel, was jetzt der Bau in Günterstal hinten da verändert hat. Da hatte ich zufälligerweise noch alte Karten
im Kopf. Ja, oder auch im da die Rieselfeld, wo sie bauen, hinten dran, dieses große neue Stadtteil-Ding.
Ja. Kann man sich gleich mal reinschauen. Es gibt aktuelle Luftmessstationswerte und Pegel. Also man kann halt super mal nachschauen, wie ist denn gerade zum Beispiel die Feinstaubbelastung etc. pp. Es gibt so ein schönes Overlay, was denn gerade so für Schutzgebiete irgendwo sind. Ne? Also dass man weiß, wo man sein Altöl nicht in den Busch kippen soll. Das tut ja bitte nirgends, sondern bringt es brav auf den Recyclinghof. So Biosphärengebiete, geschützte Biotope, Landschaftsschutzgebiete etc. Da gibt es so diverse auch Naturdenkmale. Sowas ist immer eigentlich ganz spannend, wenn man einfach mal nicht weiß, was man für einen Ausflug machen soll. Naturdenkmale angucken gehen.
Ja.
Waldschutz- und Wasserschutzgebiete, sowas. Und dann gibt es, finde ich eigentlich auch ganz spannend, es gibt diese Möglichkeit eben, irgendwelche Umweltbeeinträchtigungen zu melden auch. Also so, ne, hier also im Wald liegen
da
irgendwie...
doch Altöl ist.
Genau, hier im Naturschutzgebiet liegt Altöl, ein paar alte Akkus und noch 5 Waschmaschinen.
3 Container AfD-Flyer.
Zum Beispiel. Dann kann man da das eben einwerfen. Das wird dann auch entsprechend weitergegeben an zuständige Behörden. Habe ich jetzt gerade noch keinen Anlass gehabt, das auszuprobieren. Werde ich aber mal irgendwann tun, weil ich sehe immer mal wieder so Bauschutthallen irgendwo im Wald und so komische Dinge.
Ja.
Kann man sich dann auch die Meldungen der letzten 24 Monate anschauen und dann auch spannend Straßenlärm über 24 Stunden verteilt, Straßenlärm nachts und Umweltzonen. Wo darf ich eigentlich noch mit meiner Dreckskarre reinfahren und wo nicht?
Ja.
An welcher Stelle muss ich parken, um das E-Bike auszupacken und in die Umweltzone reinzufahren?
Mit einem Diesel, ja.
Und auch, was halt auch immer mehr kommt, Waldbrandstufen und Graslandfeuerindex. Also das.
Ich dachte, die springen eh immer nur von es regnet.
Von 1 auf Weltuntergang.
Ja.
Kann man sich mal angucken, gibt es im umweltportal.baden-württemberg.de/meine-umwelt-app oder auch dann leider nicht im F-Droid. Tut mir leid.
Können wir noch anregen.
Könnte man mal anregen, genau. Gibt es aber auch für die Äpfel in den entsprechenden Play Stores.
Das ist sehr gut. Also war eine gute Nachricht.
Ja.
Die Landesumwelt-App.
Genau.
Umweltmeldung.
Meine Umwelt.
Meine Umwelt. Also
vom Land Baden-Württemberg.
Okay. Top.
Für die asiatische Johannisse, das scheint auch so ein ziemliche Sau zu sein.
Ja, ich weiß nicht, die sieht irgendwie ganz nett aus eigentlich für eine Johannisse, aber ja.
Ja.
Ja. Heute Morgen ist eine reingeflogen bei mir. Also ich weiß nicht, ob das so eine war, aber eine Johannisse ist bei mir reingeflogen.
Also da ist dann auch eine Beschreibung dabei, wie man sie auseinanderhalten kann. Die einen haben, also es geht dann um so braun und gelb und wer hat den schwarzen Körper und wer hat den gelben Körper. Die linke ist, glaube ich, wenn ich es richtig habe, also wir sehen jetzt gerade 2 Bilder von Hornissen. Die eine hat einen auffällig schwarz gefärbten und nur leichte gelbe Ringe auf dem Hinterkörper. Die andere
vor allem im
ist
Gürtelbereich,
sehr gelb und hat nur so ein paar schwarze Streifen. Und du musst jetzt sagen, welches die asiatische ist.
Die asiatische ist im Gürtelbereich quasi schwarz oder extrem dunkel und die, die europäische Hornisse, die ist im Gürtelbereich, also da, wo die Verengung am Körper ist, eher rot.
Genau, und der Bereich hinten ist sehr viel gelber als die andere. Viel Spaß beim asiatischen Hornisse finden.
Yes.
So, kommen wir zu den invasiven Spezies der digitalen Art. Die asiatische Hornisse ist ja eine invasive Spezies.
Ah. Also, Trainingsdaten, oder?
KI ist eine invasive Spezies der digitalen Art.
Ich komme immer weniger auf dieses künstliche Intelligenz klar. Ne?
Ja.
Also auf diese Übersetzung eigentlich. Das ist furchtbar. Also Large Language Modell, das, damit komme ich noch klar, aber...
Ja, Sparkling Statistics, ne?
Ja, auch gut, genau. Happy Random, ja.
Happy Random. Ja, wir haben ja schon viel über AI erzählt. Was da ja so ganz grundlegend ist bei diesen Large Language Models, ist einfach eine Unmenge an Textdaten. Auch das haben wir schon ein paar Mal erklärt. Das Internet leer gesaugt.
Dann, als es noch halbwegs vernünftige Texte enthielt, muss man auch dazu sagen.
Genau, so. Mittlerweile haben wir ja dann die Habsburg-KI, kriegt ein komisches Kinn und Lippen und Nasen.
Und Hasenfüße.
Und OpenAI, die Firma, die so hinter dem bekanntesten Large Language Model steht, nämlich hinter dem ChatGPT, denen ist schon 2021 ist dann angefangen, die Texte auszugehen. Da hatten die das Internet schon leer gesaugt. Und dann sind da ein paar Köpfe zusammengesessen, haben sich überlegt, was machen wir denn da? Wo haben wir denn noch viel Content? Ach, gucke mal da, dieses YouTube.
Ja.
Da ist aber kein Text mit bei. Dann brauchen wir jetzt erstmal noch Sprache zu Text. Gesagt, getan. Dann haben die dieses Whisper gebaut. Das ist nämlich aus dem Bereich.
Ja, Sprache zu Text.
Genau.
Oder Video zu Text in dem Fall.
Ja gut, Audiospur zu Text.
Ja.
Und haben dann angefangen damit, noch mehr Texte rauszulutschen, um
da den kommt so ein weirder Scheiß manchmal raus, wenn die Leute nicht ganz klar artikulieren und wenn die einen Akzent haben und so. Mhm. Also das kannst du dir auch runterladen auf deinen Rechner, auch als großes Modell.
Ja. Du hast damit mal rumexperimentiert ein bisschen, ne?
Genau, da war die Idee, ob wir nicht sozusagen die ganzen Chaos-Radiosendungen mal sozusagen nach da reinwerfen. Und das klappt bis zu 80-90%. Aber weil wir so ein komisches Denglisch sprechen und ich auch nicht so besonders deutlich spreche und RDL ist dann immer RTL, das ist noch so ein geringeres Problem, aber diese ganzen anderen IT-Fachbegriffe, die haben keinen hohen Score-Wert in diesem Language-Modell und dann wird immer so das nächstbeste genommen und ist dann ultra weird, was dann da rauskommt. Aber der weiß ja nicht, dass es kaputt ist. So. Also der weiß ja dann nicht, dass sein Text am Ende kaputt ist oder hat dann nur eine sehr geringe Vorstellung davon, dass sein Text, den er da produziert, kaputt ist. Und wenn du den dann in das Large Language Modell reinwirfst, dann wirfst du da kaputte Texte rein und dann wird es alles kaputter.
Ja,
wie also, stille Post auf Acid oder so, ich weiß nicht.
Ja, also ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, weil ne, an der Stelle ist dann schon mal der initiale, der Input, ich meine diese gesamten YouTube-Videos, da wird niemand bei OpenAI, wird da irgendwie die Videos gegengehört und die Texte, die rausfallen, geprüft haben.
Es gibt so einen Wahrscheinlichkeitswert für jedes Wortfragment, den du hast. Du kannst sagen, wenn du zu viele schlecht wahrscheinliche Worte hast, Dann verwirfst du es.
Klar, ne? Also das ist ja so, deshalb bei vielem so, Fehlerbalken dran und so ein bisschen Statistik drüber. Statistik ist ja viel mit genau solchen Fehlerbalken und Wahrscheinlichkeiten. Natürlich machst du da Schwellwerte, aber die werden sich ja nicht eingestehen, dass es grundsätzlich eigentlich ziemlich kaputt ist und werden da schon ordentlich was rausgelutscht haben.
Und ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn du diese ganzen, ich sag mal so, Singulärinteressen, also YouTube ist ja quasi voller einzelner kleinen Bubbles mit Singulär, also oder Partialinteressen. Und da kommen dann natürlich auch die ganzen schönen Wörter und irgendwas bei raus. Und ich weiß nicht, wie die das machen wollen. So.
Naja, sie haben es gemacht, das ist okay, schon zu spät.
Ja,
also sie haben es schon gemacht. Ne?
Und
also
TikTok insofern, kannst du ja auch nehmen, das ist ja viel desaströs. Besser eigentlich.
Schlimm.
Die ganzen Influencer, die reden wenigstens deutlich.
Ja. Nicht alle, aber ja. Also auf jeden Fall.
So Influencer-Text am Ende wieder raus. Deswegen sind die alle so. Man erkennt ChatGPT und KI und AI-Texte quasi relativ gut erkennen. Also wenn man da mal ein paar selber produziert hat, dann findet man da so ein Muster drin, wie sie sozusagen auf sehr eloquente Weise sehr viel
Bullshit produzieren. Bullshit
und repetitiv sich an Kleinigkeiten aufhängen.
Und heiße Luft, ja.
Und heiße also Luft, so. Genau.
Naja, auch das nächste war dann im KI-Bereich, wo wir schon mal dabei sind. Und zwar hat da irgendwer, also wir wissen nicht ganz genau, ob das sowas ist, was man sich irgendwie schon findet oder irgendwie erhältlich ist. Es sah uns eher so ein bisschen aus, als ob das irgendwer mal gebaut hat, so als Tech-Demo oder so. Und zwar geht es darum, ihr kennt vielleicht das Spiel GeoGuessr, ihr wisst vielleicht, dass man so, wenn ihr Fotos macht mit eurem Telefon, solltet ihr zumindest mal die Metadaten rauslöschen oder auch zum Beispiel die Location ausschalten, damit da keine Geodaten in den Fotos landen, in den Metadaten, weil dann weiß man gleich, wo das Foto aufgenommen wurde und wann also und so.
Manche wollen das ja, ist auch okay.
Manchmal will man das auch, das kann auch ein paar schöne Sachen haben, ja. Ne? Also das ist einfach eine Entscheidung, die man vorher treffen muss. Das hat sich jetzt eigentlich weitestgehend erledigt, weil da hat wohl jemand eine GeoGuessr-KI gebaut, der du einfach ein Bild reinwirfst und die sagt dir, wo das herstammt. Und die Beispielbilder waren eher so, okay, das ist jetzt eine Straße und da stehen drei Bäume okay. Und sonst nichts.
Und aber die haben ja auch Public-Bilder da reingeworfen oder so. Oder sag ich mal so, wenn ich jetzt irgendeine dreckige Gasse in Freiburg nehmen, die jetzt nicht jeder Tourist fotografiert.
Scheint wohl genau das zu sein, dass die das sehr gut findet. Also ich habe den Thread mir ein bisschen genauer angeschaut und weiter hinten findet man dann so. Also was wir damit eigentlich am Ende sagen wollen, ist, es sieht so aus, als ob diese Large Language Models, die man eben auch mit Bildern trainieren kann, mittlerweile die Geolokation von Bildern ziemlich gut trifft. Das heißt, wenn ihr im Zweifelsfall, oh, ich habe hier eigentlich ein total tolles Bild, aber ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, wo ich das aufgenommen habe, weil da habe ich meine Nebenbeziehung. Solltet ihr das Foto vielleicht einfach schon gar nicht erst machen?
Ja. Haben wir nicht alle Nebenbeziehungen?
Böse, böse neue Welt.
Nee, es kommt darauf an, was du damit machst irgendwie, ne? Weil für dieses ganze OSINT-Kramzeug, für die ist das super geil. Du kannst
ja, je nachdem, wer das in die Finger kriegt, ne?
Also es gibt ja ein Tool für die, also nicht für die GeoGuessr, sondern halt um rauszufinden und für die Validierung von Fotos von Bellingcat, wo die ganzen OpenStreetMap-Daten genommen werden. Also ne, wo sind Briefkästen, wo sind Straßen, Kreuzungen, Brunnen, irgendwas. Und wenn auf irgendeinem Bild dann halt so ein Brunnen zu sehen ist oder Straßenkreuzung, irgendwas, kannst du diese Daten da reingeben und dann durch die Mischung der Eigenschaften, die da sind, so Kreuzungen, Brunnen, was weiß ich, Straßenbreite, drei Laternen, reduziert sich der Möglichkeitsraum der potenziellen Orte enorm. So, ne? Und dann finden die darüber sehr gut, ob ein Foto an einem bestimmten Ort aufgenommen wurde oder eben nicht.
Ja.
So, also dafür, also für diese ganze Kriegsberichterstattung und Telegram Fake News Story ist das.
Klar, Verifizierung schon.
Ist das super?
Da ist halt eher die Frage so, dann, ich meine, du musst es halt hinterher immer nochmal manuell überprüfen. Weil nur weil dieses KI-Tool, die ja jetzt sagt, das wurde übrigens hier in der Adlerstraße 12a aufgenommen,
heißt Adresse.
Das halt noch lange nicht, dass das tatsächlich dort aufgenommen ist.
Klar, aber dann nehme ich wieder das andere Tool, so ne, Google,
ja, oder dann,
Satellite, Streetmap, irgendwas, zoom da mal rein und guck mal
ob es passt. Ja, ja.
Ja, also es ist. Aber wenn man Anonymität da irgendwie erwartet, dann tatsächlich fliegt man auf die Nase. Das ist, glaube ich, die Message. Ne?
Genau.
Ja.
Also passt mit euren Fotos auf.
Ja.
Das macht natürlich auch total Spaß. Wir haben hier Fotos lokalisieren. Hier ist ein Foto, wo ist das aufgenommen worden? Das kann auch eine sehr schöne, spannende Herausforderung und Abendbeschäftigung sein.
Also das, was du da am Anfang erwähnt hast, dieses GeoGuessing, das macht schon richtig Spaß. So. Also sind dann meistens Fotos, wo man irgendwo ist noch so ein kleiner Schriftzug zu sehen in einer bestimmten Sprache oder rückwärts und so. Und dann also mit echt wenig Hinweisen kommt man dann schon
ziemlich weit. Also GeoGuessr funktioniert so, ihr macht es am Browser auf, seht ein Bild und dann müsst ihr quasi auf einer Karte anklicken, wo das ist, auf einer Weltkarte. Ja. Und das sind eigentlich, soweit ich weiß, eigentlich als Google Streetview Bilder. Und viel Google Street View.
Nee, eigentlich kann. Ich glaube, Leute können sozusagen Urlaubsfotos reinwerfen. Okay. Das ist so die Challenge. Du wirfst ein Urlaubsfoto rein und dann musst du sagen, wo ist es aufgenommen worden. Also dann müssen die anderen das sagen, sozusagen.
Genau, Geocacher ist das Stichwort, ihr werdet das finden. Wo wir bei so Bilderkennung sind, ist, glaube ich, passend. Das BKA hat jetzt Polizeifotos für Softwaretests bekommen, und zwar mehrere Millionen, ich glaube es ging so um 10 Millionen Bilder, die das BKA, also aus einer Polizeidatenbank hat sich das BKA Bilder geschnappt und die mal durch eine Gesichtserkennungssoftware zu jagen, beziehungsweise anscheinend um durch mehrere, um zu testen, wie gut die sind. 2018 war das, das war die Story, wo das herkam. Genau. Rauskam das jetzt so ein bisschen, weil jemand, der von dem ein Gesicht aufgenommen wurde, das jetzt entsprechend die Befürchtung hat, dass es da verwendet wurde. 5 Millionen Gesichtsbilder hat das BKA einem Software-Test unterzogen und dem Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt, also auch noch weitergegeben.
Ah, das ist ja wieder blöd.
Und da weiß man nicht so ganz, irgendwo hatte ich da noch einen, also der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit, der gute Ulrich Kälber, Kälber Ultras, sagt zu dem Fall, dass es alles so ein bisschen schwierig ist, und er hält es für sehr problematisch. Es mangelt an einer Rechtsgrundlage, und die Beanstandung wurde jedoch in Anführungsstrichen angesichts der Komplexität der Rechtslage erstmal abgesehen von einer Beanstandung. Das fand ich auch sehr spannend.
Ja, am Ende ist es ja nur ein Test gewesen. Das ist halt dann, also macht es jetzt nicht unbedingt viel besser, aber es wird ja nicht real benutzt.
Das ist richtig. Die Frage ist halt immer, ne,
deine Daten, die du rumliegen hast, für irgendwelche Tests benutzen?
Ja, und darf man das ohne Einverständnis der Aufgenommenen? Gut, das ist natürlich dann immer, dann kommt die Polizei natürlich und sagt, naja, das sind halt StraftäterInnen und so weiter.
Nee,
und
Verdächtige
meistens. Verdächtige.
Erstmal nur Verdächtige.
Ist ja auch egal. Ne, dann kommt es auch darauf an, wie ist dann das Setting außenrum, ne? Wenn jetzt da irgendwie Gesichtserkennungssoftware getestet wird, und das kann man schon alles ja ein bisschen voll aufbauen, und die Daten werden hinterher alle vernichtet und man bekommt irgendwie nur so, übrigens, Software A war irgendwie deutlich besser als Software B und Software C ist viel zu teuer oder was auch immer, könnte man ja durchaus sagen, passt schon, aber das wäre dann eigentlich sowas, wo man dann erwarten würde, dass dann ein LFDI, also A vorher fragt und dann also ein LFDI oder BFDI auch dann irgendwie sagt, so ja, okay, wenn er das und das so macht, dann passt das auf jeden Fall. Ne? Also ja. So ist ja alles, es geht da ja um, wie gestalte ich den Prozess, und wenn er aber schon sagt, so nee, das ist ja irgendwie alles hochproblematisch, dann scheint der Prozess irgendwie so, guck mal.
Hey, ich gehe davon aus, dass die einfach nicht getrennt von den Namen zum Beispiel die Bilder da reingeworfen haben.
Ja.
Und dann ist halt einfach schon vorbei.
Alles Mögliche, ne? Und dann so hier, hey Jupp, guck mal, haben wir 5 Millionen Bilder, lass mal Gesichtserkennung testen.
Komischerweise weiße ältere Männer. Einen überproportional großen Anteil.
Genau. Wollen wir vielleicht eine Runde Musik einschmeißen?
Können wir machen, was hättest du gern?
Such doch was Schönes aus. Von diesem, ja, zum Beispiel.
Hallo.
Hallo. Viel Spaß mit Computerliebe.
Die zieht mich an. Die Du kennst wieder nur das Modul von den 90ern.
Nee, bist du nicht.
1985, Computerliebe von Paso Doble oder so ähnlich.
Die wussten damals schon was Gutes.
Also Science Fiction war ja groß da die ganzen Jahre. Das ist ja schon, gibt viele schöne Science Fiction Sachen.
Genau, hätten wir das auch mal geklärt.
Aber ja.
Weißt du, was wir jetzt rausgekriegt haben? Die kriegen ja immer alles aus.
Nein, doch.
Die Schweden haben was rausgekriegt.
Die Schweden?
Ja,
da war was.
Schweden haben rausgekriegt, dass Bargeld doch nicht so scheiße ist.
Ah, die Nummer. Ja, das also ist selbstverständlich, das sage ich immer. Da würde ich auch nie was anderes behaupten.
Also kurz zum Hintergrund, Schweden hat vor, ich meine, 14 oder 15 Jahren, so 2010 rum, irgendwann mal erklärt, dass das, oder die schwedische Reichsbank hat da erklärt, dass es mit dem Bargeld, das ist ja alles, also das ist ja totaler Unfug.
Und die wollen mal weghaben. Erste digital
voll auf Karten. Und ich bin häufiger mal da in Skandinavien unterwegs und man hat schon gemerkt, dass so die Annahme von Bargeld an diversen Stellen wurde schon schwierig, also gerade in den letzten Jahren. Jetzt hat aber die schwedische Riksbanken, das ist die Reichsbank, zurückgerudert und betont plötzlich die unverzichtbare Rolle von Bargeld für sichere, allgemein verfügbare Zahlungssysteme. Ich habe so ein bisschen im Verdacht, denn es Ende letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, sind denn mehrfach Zahlungssysteme geransomwared worden von größeren Firmen.
Und das ist dann definitiv schlimmer als nicht Bargeld benutzen.
Genau.
Also, dann geht ja gar nichts mehr.
Ja, also sie haben so insbesondere für die Dinge des täglichen Bedarfs, also so Nahrungsmittel, Läden, Apotheken etc., dass sowas auf jeden
alles,
Fall...
alles, was man so unter der Woche braucht.
Halt. Genau. Dinge des täglichen Bedarfs und Ähnliches, dass das doch bitte auf jeden Fall weiterhin auch mit Bargeld möglich sein muss, um im Falle von irgendwelchen Ausfällen oder gar dem in einer weiteren Meldung irgendwo in der hinteren Ecke wurde dann auch noch da Bezug zu Russland und chinesischen Hackern und den ganzen Kriegswirren in der Ukraine gezogen, weil da ja auch entsprechend Angriffe digitaler Art auf Zahlungssysteme erfolgt sind.
Ja klar, oder Strom weg ist auch Ende mit Bargeld, Ende mit Karten ist in der Regel. Sei es, weil du das Geld nicht mehr aus dem Automaten kriegst, selbst wenn du Bargeld haben willst, sei es, weil du mit Karte bezahlen wolltest, sei es die Kasse, die nicht mehr abrechnen kann, weil ohne Strom kann die Kasse nicht abrechnen.
Richtig, so und mit Bargeld kann man im Zweifelsfall dann immer noch, ganz wichtig, Stift und Zettel sind dann auch noch brauchbar, ne? Weil dann schreibst du dir
schreiben
die
lernen.
Dann schreibst du dir die EAN-Codes auf. Oder machst Fotos mit dem Handy, wenn es noch geladen ist. Nee, also wir sind große Freunde von Bargeld. Es ist auch einfach
schön
praktisch.
Anonym eigentlich.
Ist hervorragend anonym. Ist eigentlich ein sehr, also wenn man jetzt Geld unbedingt als System braucht, ist Bargeld zumindest eine sehr brauchbare Möglichkeit und man muss nicht immer unbedingt alles mit Karte bezahlen, sonst weiß nämlich demnächst eure Krankenkasse vielleicht, dass ihr jeden Tag im Supermarkt 15 Kilo Schokolade kauft.
4 Liter Wein. 2 Perlenbacher.
Ja. Und weißt du, was du auch, weißt du, was du bei der Bundeswehr gelernt haben?
Bei der Bundeswehr.
Bei der Bundeswehr.
Da darfst du keinen Perlenbacher trinken auf Stube, das weiß ich.
Weiß ich nicht, zu Dingen im militärischen Bereich, die man dort nicht tun kann, kommen wir später. Die haben die WebEx-Konferenzen, das ist jetzt schon, ich glaube, schon eine Woche her. Die WebEx-Konferenzen der Bundeswehr waren über Monate einsehbar, ging auch groß durch die Presse. Du hast mitgekriegt, warum, oder?
Warum habe ich jetzt nicht. War mir total sonnenklar, dass es so ist.
Weil die ID-Nummer hinten eine fortlaufende Nummerierung war. Also Raumnummer 1000, Raumnummer 1001, 1002, 1003, 1004, 1005,
raus und dann, ja, wunderbar.
Top. Konntest du einfach drauf, irgendein beliebiger Bundeswehrraum hat gereicht, um zu wissen, wie die Grund-URL ist.
Ja.
Und anschließend konntest du rauf und runter zählen und überall rein. Und auch
das heißt, wären wir mal auf diese Schüler-Blablabla irgendwas gegangen, Online-Veranstaltung, hätten wir mal gucken können.
Tja.
Verpasst. Aber das, also WebEx ist hochkomplex und Gaga. Also einfach, dass das nicht sicher ist, ist jedem, der das mal benutzen musste, irgendwie. Ja, ich habe das bei Luca benutzen müssen, als ich da bei irgendeinem Ausschuss zu in Baden-Württemberg gesprochen habe.
Ja.
Das war, ne.
Ja. Also diese ganzen Videokonferenzsoftware ist echt schwierig. Immerhin so Sachen wie Jitsi oder BigBlueButton kann man auf eigenen Servern betreiben und dann in einer eigenen Umgebung und erheblich besser schützen.
Voll.
Und auch ne Open Source, da kann man mal in den Code gucken, ob da jemand Mist gebaut hat. Sonst muss man sich halt drauf verlassen, dass da keine Backdoors mit drin sind.
Ja, aber der kann auch gut einbauen und sagen, das sind die erwarteten Teilnehmer. Wenn es nicht, dann bitte rote Lampe und Alarm.
Alarm.
Dann kann man das ja immer noch gut finden, dass da irgendwer ist, der den man nicht erwartet hat. Aber erstmal darauf hingewiesen zu werden, dass da noch andere Leute rumlungern, ist ja schon mal. Also ich würde auch gerne mal mit dem Scholz reden. Der redet ja nicht so viel,
der kann
auch
viel erzählen. Der Raum war ja offen, ne?
Ja.
Also der WebEx-Raum von Scholz war offen, aber er hat wohl nie vorbeigeschaut, meinte die Eva Wolf-Angel. Die hat das
länger beobachtet
und auch dann veröffentlicht. Genau. Weißt du, wo übrigens weniger Alarm war als erwartet?
Bei dem Sonnensturm?
Korrekt.
Aber das war schön. Also warst hier habe ich habe hier nur so einen Hauch gesehen am Freitagabend.
Ja, Freitag war der.
Genau, und es gab eine riesen Sonneneruption vor einer Woche und das kam alles an jetzt am Wochenende.
Ja, ein bisschen schneller, aber egal. Okay. Das braucht so 24 Stunden üblicherweise, 24 bis 48 maximal. Auf den Bergen war wohl teilweise richtig Chaos, vor allem am Samstagabend, weil am Freitagabend haben sich wohl viele noch nicht getraut und am Freitagabend sind dann viele schöne Bilder entstanden und waren sie am Samstag alle nervös und hochgefahren. Es war wohl ein Desaster. ich war nicht gucken, muss ich zugeben.
Also hier war es auch nur kurz und wenig, also das ist, ja.
Also ich hatte das große Vergnügen, das mal in Nordnorwegen an einem sehr schönen Spot zu sehen, mit so einer kompletten Nacht, mit einem Sonnensturm, nicht dieser Klasse, aber eins drunter und an einem, also waren dann einfach 8 Stunden lang hatte ich Polarlichter. Ich habe irgendwie 4 Stunden Timelapse, da ist auf jedem einzelnen Bild ist Polarlicht drauf. Aber Sonnenstürme, dann gibt es ja auch diese wunderschönen Videos immer, die Todesgefahr der Sonnenstürme.
Ist auch ein bisschen so. Ist nicht ganz ohne.
Ist nicht ganz ohne. Und vor allem so die Tech-Bubble guckt da dann ganz gerne mal drauf, weil also das war jetzt ein, da wurde angekündigt als Kategorie G4. Es gibt dann noch eine Kategorie drüber, das ist G5, der was am Freitagabend auf uns eingeprasselt ist an entsprechenden Sonnenauswurf und Strahlung. Das wurde dann nach G5 hochgestuft. Das ist eigentlich die oberste Kategorie.
Und da fangen das dann, ist dann bei 200 Gigawatt Sekunde.
Die habe ich nicht im Kopf, die
Zahl. Doch, das ist bis 200 Gigawatt und wir hatten 330 Gigawatt Sekunde.
Ja, das kann sein. Also da geht es um sehr hohe Zahlen. Was da grundsätzlich passiert, dass die Erde hat ja ein Magnetfeld außenrum und schützt uns dadurch eben vor entsprechenden Sonnenstürmen, die da oder Sonnenpartikeln, die da die ganze Zeit kommen. Und am Nord- und am Südpol kommen ja die Magnetlinien sozusagen aus der Erde raus. Deshalb können da entsprechend diese Sonnenstürme dann auch wiederum eindringen und in die Atmosphäre eindringen. Und dann kommt es zu entsprechenden Plasmaerscheinungen, weil entsprechend Partikel sehr schnell in der oberen Erdatmosphäre dann kollidieren mit zum Beispiel Sauerstoff und Ähnlichem. Ich glaube, Sauerstoff macht grün und rot und ist relativ weit oben und weiter unten ist es dann, wusste ich mal, ist egal.
Egal, also Prinzip ist Neonröhre eigentlich
genau.
Auch so.
Ne? Genau. Und dann ist so ein bisschen das Problem, dass unsere ganze Elektronik da durchaus mal etwas empfindlich und pikiert darauf reagieren können. Während wir uns freuen, wie schön das aussieht, sagt die Elektronik unter Umständen, upsi.
Wo kommt denn diese Spannungsdifferenz her?
Genau, ich glaube um die 1880er Jahre gab es so ein sehr großes Event, Carrington-Event oder so irgendwas. Ja. Da haben dann in Nordamerika, in Kanada, die Überlandleitungen angefangen mit Brennen und Funken zu schlagen, aufgrund von einem Sonnensturm. Also das ist so
Worst Case. Ja, die brennen da eh gerne, weil die das mit dem Baumschnitt nicht so
nicht der Baumschnitt das Problem.
Hey, aber dann, wenn die Leitung heiß wird und so, dann hast du das halt schneller.
Genau, also, und umso länger die Leitungen, umso mehr Strom wird induziert und entsprechendes Gefälle ist da. Also es ist alles nicht so ganz einfach. Auch Satelliten finden das im Regelfall so ein bisschen unangenehm.
Ja.
Es gab durchaus dann Meldungen, dass zum Beispiel Starlink-NutzerInnen, das ist also dieses Satellitennetzwerk von dem Elon Murks, dass das durchaus ein paar Hiccups hatte. Alles Weitere war wohl wenig Einfluss, also da haben wohl ein paar Vorsorgemaßnahmen gegriffen, weil ab einer bestimmten Stärke von diesen Stürmen werden durchaus auch Vorsorgemaßnahmen ergriffen, wie dann zum Beispiel Systeme heruntergefahren oder in einen anderen Modus versetzt oder Ähnliches. Schöner
das
Effekt.
Mit der Erdung, das haben wir auch mittlerweile besser raus.
Auch das.
Also das ist ja, ne, also früher haben wir Leute, die dann Morse-Codes da über lange Leitungen geschickt haben, die wurden dann auch mal kurz mal so geblitzdings so, ja. Genau, und das ist ja heute einfach nicht mehr so der Fall. Und da, wo Glas war, das sowieso schon mal dreimal nicht mehr.
Ja. Vielleicht so am Rande, also bei solchen Sonnenstürmen in der Klasse, da werdet ihr auf jeden Fall in der Presse davon lesen und dann lohnt es sich an dem Tag rauszugehen und nicht einen Tag später, weil das ist sehr schnell wieder vorbei. Und da tut sich gerade einiges, weil die Sonne ist in einem entsprechenden Aktivitätsmaximum, was sie irgendwie alle 12 Jahre hat.
Ich dachte 11, also 12.
Oder 11, 12, sowas um den Dreh rum. Und Polarlichter sind schon was wirklich Schönes.
Voll. Außerdem geht man dann ja meistens raus, chillt, Decke drüber.
Tut sich auch
gut. Nach oben gucken, schadet mal. Ja. Nicht in dieser Welt. Ja?
Da würde ich sagen, machen wir erst ganz kurz das Unterste und dann spielen wir das dazu. Und
dann das. Na gut,
genau.
Na gut.
Uns ist da nämlich ein Bußgeldkatalog über den Weg gelaufen. Und zwar hat Hamburg.
Fand den auch so lustig.
Also Hamburg hat einen Bußgeldkatalog veröffentlicht und sie haben sich dabei an Bayern orientiert.
An Marcel.
Das Marcel. Ich habe da auch mal geguckt. Also der in Bayern sieht ganz ähnlich aus. Und also worum geht's, ja? Also in Hamburg ist jetzt der Besitz von 26 bis 30 Flaschen Bier außerhalb der Wohnung kostet 500 bis 1000 Euro.
Also anderthalb Kisten.
Genau, wenn man Besitz von mehr als 50 Flaschen und bis zu 60 Flaschen Bier innerhalb der Wohnung kostet 500 bis 1000 Euro.
Oh, drei Kisten Bier.
Bierkonsum vor Minderjährigen 1000 Euro. Bierkonsum in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Jugendeinrichtungen und öffentlichen Sportstätten in Klammern 100 Meter Luftlinie 500 Euro. Bierkonsum in Fußgängerzone zwischen 7 und 20 Uhr 500 Euro. Alter Schwede, hey, das wird ganz schön. Nicht ordnungsgemäße Lagerung oder Aufbewahrung von Bier in der Wohnung 500 bis 750 Euro. Besitz von Bier im militärischen Bereich 500 bis 1000 Euro.
Doch kein Perlenbacher auf der Stube.
Anbau von Bier im militärischen Bereich 750 bis 1250 Euro. Einfuhr von Hopfensamen aus Nicht-EU-Ländern zu Geschäftszwecken 100 bis 30.000 Euro. Okay, ihr habt gehört, das mit dem Bier ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, das geht um das Cannabis. Aber die Preise sind sportlich, alter Schwede. Also da rase ich lieber irgendwie mit 80 oder 100 in der 30er Zone vor der Schule ein bisschen auf und ab. Das ist sehr viel günstiger. Genau, ist betrunken auch noch billiger.
Ja.
Oh je. Ohne Kommentar, deshalb in Audioform. Wir haben eine KI befragt. Wozu KI dann doch gut sein kann, nicht?
Fuck it all.
Produziert von Suno, das ist eine Audio-KI, bei der man dann sowas reinschmeißen kann wie
Gregorian Medieval Chant by a large group of men with a drum beat and an organ in the background slow. Fuck it all.
Den Drumbeat habe ich vermisst, aber ich ansonsten auch, aber muss man sagen, klingt das eigentlich sehr vernünftig. Also das könnte man so auch als Mantra, ne? morgens auf den Balkon, ein wenig Yoga und dabei
zum
fuck it all. Ja, wir haben gelacht, fanden wir gut, muss man auch mal spielen. Aber man hat schon gehört, so ein bisschen holprig war das schon noch, ne? Also so ein richtig guter.
Das geht noch besser.
Da ist schon noch Luft nach oben,
ne? Also vor allen Dingen auch in den den verschiedenen Tonarten. Mhm. Da gilt noch mehr so. Mhm. Nach oben und nach unten.
Können wir mal gucken, ob wir das vielleicht dann vom Chaos-Chor irgendwie das nächste Mal. Also die Lyrics sind ja die
überschaubar.
Die sind bekannt. Ja, jetzt haben wir noch so 5 Minuten. Dann machen wir so ein bisschen Schnelldurchlauf. Bum, bum, bum. Der Datenverlust der Woche. Präsentiert diesmal Europol. bei Europol wurde die Expertenplattform irgendwie aufgemacht und die ist jetzt wegen Wartungsarbeiten geschlossen.
Wartungsarbeiten.
Es sind offenbar Informationen abgeflossen, die anschließend einem Hackerforum zum Verkauf angeboten wurden. Und das betroffen ist das die Europol-Plattform for Experts. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was die Europol-Plattform for Experts ist.
Ich nehme an, da, wo die dann ihre Workshops und Online-Meetings machen. Und
du meinst, wo man sich die Zertifizierung abholt?
Wo man genau und wo man sagen kann, ich habe jetzt mit 3 anderen weißen alten Männern gesprochen und wir sind uns einig, dass wir keine Flugzeuge über Mittelmeer dulden sollten, weil die entdecken dann die Flüchtlinge und wenn die Flugzeuge nicht fliegen, dann entdecken die keine Flüchtlinge. Dann gibt es keine Flüchtlinge und dann geht es nicht besser.
Aha, ja, okay, gut. So, ja, also wenn
das, sowas
wenn
machen das, Experten wenn das so, da. Ne?
Das, okay. Ja,
oder dieser Zaun ist besser wie jener und
und weil da, ja, okay, ja. Wir lassen glaube ich die der, Satire.
Der böse Russe schickt die bösen Afghanen an die polnische Grenze und so weiter.
Ja. Okay, ja, ich kann mir vorstellen, wie das da vorgeht. Also da ist wahrscheinlich immer sehr viel Weltuntergang mit dabei. Schauen wir mal, ich würde mal fast vermuten, dass da die nächste Zeit mal noch irgendwie ein bisschen mehr rauskommt, was genau da so passiert ist, weil bisher weiß man da nicht wirklich viel. Es sind angeblich Daten verkauft worden, auch welche, die FOWO sind, for official use only.
Ja, hast ja dann, wenn du einen Ministerialsprecher oder so hast.
Ja.
Ja.
Also schauen wir mal, aber auch Europol ist nicht sicher. Also wir müssen uns eine andere suchen. Und ja, und bei Sicherheit fangen die Sicherheit her. Das Bundesamt für Sicherheit in der Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie.
Ja. Oder Technik, ja.
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, so rum, hat einen Bericht abgeliefert zum Stand der Informationssicherheit in der kritischen Infrastruktur in Deutschland. Da sind so ein paar ganz nette Grafiken dabei gewesen. Es gibt so rund 500 Anlagen im Energiebereich, die unter kritische Infrastruktur fallen. Bei Wasser hat mich gewundert, sind gerade mal so 180. Ernährung auch noch 95. Das sind wahrscheinlich dann aber diese ganzen Konglomerate.
Ich glaube, das sind dann diese großen, also
Baden-Nova
oder so.
Baden-Nova wird dann vielleicht unter 1 fallen, Rewe aber halt auch nur 1.
Ja, genau.
Na, also so diverse Unternehmen und so weiter. Und es gibt von dem BSI gibt es so eine Einstufung, die nennt es schön den Reifegrad. Es gibt den Reifegrad 1 bis 5. Im Endeffekt ist es so, die ersten 3 sind so, ja, man hat jetzt irgendwelche, man kümmert sich mal um ein paar Formulare und die passenden Checkboxen zum Ankreuzen. 4 und 5 ist dann auch noch regelmäßig überprüfen und 5 ist dann sogar noch regelmäßig verbessern. Ich kenne das Zeug relativ gut, das ist so ein bisschen, das ist alles so 2 Seiten einer Münze, ein paar Sachen sind wirklich sehr vernünftig, wenn man die macht, ein paar Sachen denkt man sich, okay, also produzieren wir sehr, 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 sehr viel Papier und machen wenig für die Sicherheit. Es zeigt sich aber so, der Umsetzungsgrad 2 ist so der, wo die allermeisten Systeme drin zu finden sind und das ist, muss ich wirklich sagen, das ist schon das ist eher unteres
noch,
Level.
Ist eher noch die Ankündigung,
das
oder?
Ist noch die Ankündigung, ist weitestgehend etabliert, das heißt, das wurden schon mal...
Also mit allen schon mal drüber geredet.
Genau, man so. Hat schon mal, man hat mal beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist zu beschließen, dass was zu tun ist.
Ja.
Und das geht dann auch steil bergab, es gibt noch keinen Unternehmen im Umsetzungsgrad 5 oder noch keine kritische Infrastruktur im Umsetzungsgrad 5. Und auch nur einen kleinen Anteil im Umsetzungsgrad 14. 4, da ist also noch viel Luft nach oben. Auch dann entsprechend finden sich noch entsprechende Informationen zu der Anzahl der Vorfälle nach Sektoren und da sieht man eigentlich ganz gut, dass so Energie, Finanz und Transport sind so die Top 3 davon und Energie mit deutlichem Abstand. Ja, das muss man dann mal abwarten.
Ja, also ne, das BSI und der ihre Hefte und Zusammenfassungen sind eigentlich ganz schön. Ja. Also die Begleitschreiben sind immer ein bisschen Alarm.
Wir haben 3 Minuten vor Ende. Bevor wir den Musik zum Rausziehen machen, eine letzte gute Nacht, nämlich eine letzte gute Nacht, riecht, hat der 128. Deutsche Ärztetag hat sich sehr klar von Homöopathie distanziert und reingeschrieben, dass die Politik jetzt endlich mal was tun müsse,
ja.
Dass die Apothekenpflicht für den Kram entfällt und dass die Ärzte das nicht mehr in Ausbildung machen und auch nicht mehr verwenden sollen. In diesem Sinne, bleibt gesund, verwendet keine Homöopathie.
Passt auf euch auf.
Verschlüsselt immer schön eure Backups.
Lasst euch nicht erwischen.
Bis bald.
Ciao.